Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Um es transparent zu machen, in den vergangenen Jahren habe ich 3 lange Interviews mit Bischof Peter Kohlgraf geführt, ein Interview der Woche, sowie 2-mal hier bei Tag für Tag. Es ging um den russischen Angriffskrieg oder zuletzt um den Krieg in Israel und Gaza. Denn Peter Kohlgraf, Jahrgang 67, ist auch Präsident der deutschen Sektion der Internationalen Katholischen Friedensbewegung Pax Christi. Es waren intensive, spannende Gespräche und doch danach, sofern uns Zeit blieb, haben wir auch aus privaten, persönlichen Motiven heraus über ganz anderes gesprochen. Über das Sterben naher Angehöriger, über die eigene Endlichkeit. Und während ich damals Peter Kohlgraf zuhörte, reifte in mir die Idee, wenn ich das bewegend finde, dann womöglich auch ein paar Hörerinnen und Hörer. Und der Bischof und ich, wir haben uns damals immer wieder gesagt, das kann man nur besprechen, wenn man sich gegenüber sitzt oder steht, wie wir jetzt, und sich in die Augen schauen kann. Dann kamen die Corona-Maßnahmen, die Kriege und da wurde nie was draus. Jetzt ist es endlich soweit. Wir stehen uns gegenüber in einem Studio des Südwestrundfunks in Mainz. Guten Tag, Bischof Kohlgraf.
Guten Tag, Herr Mein.
Bischof Kohlgraf, Sie sind mit dem Rad hier zum Studio gekommen. Hat Ihre, sozusagen die jüngere Generation von Bischöfen, zu viel Zeit?
Nein, ich habe nicht zu viel Zeit, ich habe zu wenig Bewegung und deswegen bin ich mit dem Rad gekommen, um das ein wenig auszugleichen.
Am Tag, an dem wir unser Gespräch ausstrahlen, ist Gründonnerstag. Lassen Sie uns ein wenig Aufklärungsarbeit betreiben. Woher kommt das Wort Gründonnerstag? Mir scheint, das ist und bleibt unklar.
Na, das kann man, glaube ich, relativ gut erklären. Meiner Kenntnis nach kommt das vom Wort greinen, weinen. Das ist ein Trauertag, weil Jesus sozusagen in sein Leiden hineingeht mit dem letzten Abendmahl.
In einigen Sprachen heißt es aber Weißer Donnerstag, in allen romanischen Sprachen der Heilige Donnerstag, egal ob grün, weiß oder heilig. Welchen tieferen Sinn hat dieser Tag für alle Christen, egal ob evangelisch oder katholisch?
Jesus feiert mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Er geht in seinen Tod sehr bewusst. Er deutet beim letzten Abendmahl seinen Tod als Hingabe seines Lebens.
Danach kommt der Karfreitag. Warum Kar?
Auch da ein Leidensfreitag. Das ist natürlich dieser Tag, an dem Jesus zum Tode verurteilt wird, ans Kreuz geht, am Kreuze stirbt, begraben wird. Einer der zentralen Tage des kirchlichen Jahres.
Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz im Deutschlandfunk. Herr Kohlgraf, was wir beide hier nicht tun können oder wollen in einer journalistischen Sendung, predigen oder verkündigen, was wir wollen, nachdenken über den Glauben, Theologie als Reflexion. Wie erleben Sie in dieser unserer Gesellschaft im Jahr 2024 den Umgang mit Sterben, Tod und den Fragen, die sich daraus ergeben?
Sterben und Tod sind uns sehr nahe gerückt, auch durch die Kriegssituationen, die wir jetzt täglich im Grunde in den Nachrichten erleben. Wir müssen gucken, dass wir uns nicht zu sehr an diese Themen gewöhnen, dass es nur noch Statistiken sind, wie viel tausend Soldaten den Tod erleiden. Aber es betrifft auch jeden einzelnen Menschen. Freunde sterben. Ich habe allein im letzten Jahr mehrere Freunde auch zu Grabe tragen müssen.
Was erzählen Ihnen Menschen, wie sie sich aufs Sterben vorbereiten? Oder ist das selbst gegenüber einem Theologen gegenüber ein Tabu?
Ich führe so in den etwas entfernteren Kreisen jetzt leider als Bischof keine großen seelsorglichen Gespräche mehr. Ich erlebe es im Freundeskreis, eher im Familienkreis. Doch, Menschen bereiten sich auf Sterben vor. Es ist ein Thema, aber man redet nicht gerne darüber. Das muss ich auch sagen. Man hat keine Sprache dafür, was man dazu sagen soll. Und das erlebe ich auch im engsten Kreis. Man umschifft eigentlich so ein wenig dieses Thema, weil man sich diesem Thema auch nicht gerne stellt, vielleicht auch ein Stück ratlos ist.
Hat sich das nochmal verändert über die Jahre, die Jahrzehnte? Weil Sie sind ja jetzt doch auch schon einige Jahre Priester.
Ich kann es von meiner Familie sagen, als meine Oma etwa im Sterben lag, die nähere Verwandtschaft hat das Thema umgangen. Als ich dann mit meiner Oma alleine war, hat sie mir gesagt, du bist Priester, mit dir kann ich darüber reden. Das fand ich auch mal interessant. Und dennoch war es irgendwo auch kein Thema, mit dem man sehr offen umgeht. Ich glaube, das in Worte zu bringen, was einen in diesem Thema bewegt, in dieser Erfahrung, auch im eigenen Hingehen auf Sterben, das ist nicht ganz so einfach.
Es ist einfach auch nicht einfach.
Also, es ist auch nicht einfach. Und ich würde das auch für mich sagen, ich rede da jetzt auch nicht permanent drüber.
Wir versuchen es jetzt trotzdem.
Wir versuchen es trotzdem. Und ich habe es ja noch nicht durchgemacht. Insofern bleibt es auch irgendwo ein Stück Theorie. Wenn Sie fragen, wie bereiten Sie sich darauf vor, wie gehen Sie damit um? Letztlich ist es auch nicht täglich mein Thema natürlich.
Ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, aber vor 3 Jahren, da sagten Sie sinngemäß, Tod und Sterben und das Nachdenken über das, was bleibt, das seien Motive gewesen für Ihre Berufungsgeschichte, also für den Wunsch, Priester zu werden. Was ist damals geschehen?
Der Tod hat mich eigentlich sehr früh schon begleitet. Mein Vater ist sehr früh gestorben, da war ich 10 Jahre alt. Ich habe da wenig Erinnerungen dran. Er ist sehr plötzlich gestorben. Ich habe dann im Grunde nur die Nachricht bekommen, Papa ist tot. Wie ich damit umgegangen bin, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Natürlich haben wir in der Familie darüber gesprochen. Meine Mutter ist gestorben einige Wochen vor meinem Abitur. Insofern war das auch da lange Thema. Ich habe ehrlich gesagt lange auch getrauert, ohne darüber mir im Grunde Rechenschaft zu geben. Ich habe dann auch ein normales Leben geführt. Ich habe studiert, ich habe meinen Beruf ergriffen. Aber ich merke eigentlich, ich würde es mal so sagen, der Stein im Bauch, wenn ich zum Beispiel in meine Heimatstadt komme, meine Geburtsstadt Köln, wo meine Mutter dann auch gestorben ist und begraben ist, der Stein im Bauch ist erst seit einigen Jahren wirklich weg. Das hat lange gedauert, bis ich damit irgendwo auch abgeschlossen hatte mit diesem Thema.
Wie haben Sie diesen Stein, diesen Kloß im Bauch wegbekommen?
Natürlich spielt der Glaube eine Rolle. Also ich konnte immer auch gläubig damit umgehen, dass ich sage, ich hoffe, dass es ein ewiges Leben gibt. Ich hoffe, dass es einen Himmel gibt. Und ich hoffe auch auf eine Form des Wiedersehens, die ich mir jetzt nicht zu irdisch vorstelle. Also da steht jetzt nicht jemand, der mich da am Tor begrüßt. Aber wie das aussieht, da habe ich oft drüber nachgedacht. Aber es war auch einfach die Zeit, die darüber geht.
Aber anfangs war das erstmal der kleine Peter in Köln, der von seinem Vater verlassen war. Oder war der Tod der Mutter? Das ist ja manchmal so, dass das fast noch krasser ist für Menschen.
Also mit 10 Jahren, ehrlich gesagt, das hat mich nicht so erschüttert. Es hat mich natürlich berührt und es hat mich geprägt, aber ich war dann ein Mutterkind, auch wenn wir nicht Ödipus nachgespielt haben in der Familie. Ja. Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter. Im Nachhinein sehe ich auch manche Dinge vielleicht kritisch, aber wir hatten eine sehr enge Bindung. Meine Mutter hat dann auch, ich weiß nicht über welche Wege, auch nochmal einen eigenen Zugang zum Glauben gefunden, den sie auch nicht immer hatte, aber der dann auch nochmal neu vertieft wurde. Auch das hat mich geprägt natürlich.
Wenn Menschen sich ihrer Endlichkeit stellen, sich einlassen aufs Sterben anderer und aufs eigene Sterben, was gewinnen die?
Also ich kenne aus meiner pastoralen, also seelsorglichen Tätigkeit und auch aus meiner Tätigkeit als Professor natürlich so Studien, wo Menschen befragt wurden, was ist angesichts des Sterbens für dich nochmal wichtig geworden. Mir ist wichtig geworden, bestimmte Dinge nicht zu weit vor mir herzuschieben. Ich muss bestimmte Dinge regeln. Ich glaube, das ist wichtig. Manche Dinge müssen geklärt werden. Das fängt bei Versöhnung an mit bestimmten Menschen, wo ich sage, schieb's nicht vor dir her, das sind Dinge, und da klopfe ich jetzt an meine Brust. Ich bin lange schon gehalten, auch mal mein Testament zu machen oder so Anweisungen für den Todesfall, jetzt gerade auch als Bischof, weil das Bistum völlig nervös macht, wenn der Bischof stirbt und es gibt keine klaren Hinweise darauf, wie der Bischof sich das vorgestellt hat.
Und wie er beerdigt werden
und
will.
Und wie er ja, das,
da gibt's, also, da gibt's Riten.
Da gibt's Riten, ich werde im Dom beerdigt, das ist irgendwie alles klar, aber was ich mir darüber hinaus wünsche, was ich so im Umfeld wünsche, Testament, Erbschaften, solche Geschichten, die muss ich noch klären. Also das gestehe ich hier freimütig.
Wir schmunzeln, während wir übers Sterben sprechen.
Ja, also ich finde es auch ehrlich gesagt, wenn man in ein gewisses Alter kommt, auch nicht mehr völlig tragisch. Ich habe vor einigen Jahren ein Kind aus meinem engsten Freundeskreis beerdigt mit 16 Jahren. Da war mir nicht zum Schmunzeln zumute. Da würde ich auch nicht schmunzeln, wenn ich darüber rede. Aber wenn ich über mein eigenes Leben nachdenke, dann würde ich auch sagen, ja, ich komme jetzt so ganz langsam Richtung 60. Ich hoffe, dass der liebe Gott mir noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte gibt und ein gutes Leben und Gesundheit. Aber es wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist jetzt auch, wie ich das aktiv gestalten kann, wenn ich es dann aktiv gestalten kann. Und das ist für mich schon eine existenzielle Frage, die mich auch nicht nur trostlos lässt.
Was ist Stand heute Ihre Erkenntnis, was mit mir passiert, wenn ich den letzten Atemzug getan habe?
Gut, das eine ist das rein Körperliche, das muss man jetzt nicht vertiefen. Das geht so den Weg alles Irdischen. Ich glaube oder ich hoffe, dass ich in diesem Augenblick des Sterbens die Erfüllung meiner Hoffnung erlebe, nämlich Gott zu begegnen, auch den Menschen zu begegnen, die mir lieb waren. Wobei immer mit der Perspektive, wie es beim Apostel Paulus einmal steht, das ist das, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gedrungen ist. Also eine unvorstellbare Situation. Das ist nicht einfach ein Weiterleben, das sich jeder Tag wiederholt, täglich grüßt das Murmeltier, sondern das ist, hoffe ich, eine völlig neue Form des Daseins, die ich mir nicht vorstellen kann, aber die ich mir gerne auch ein bisschen naiv kindlich vorstelle, dass vieles, was mir jetzt wichtig ist, dort irgendwo auch seine Erfüllung findet.
Wobei das natürlich Projektionen sein könnte.
Das sind Projektionen, ganz sicher. Und deswegen, ich nehme diesen Satz sehr ernst, es hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört.
Wenn jemand sagt, wenn die Vitalfunktionen erloschen sind, wenn Herz und Hirn tot sind, irgendwann setzt die Verwesung ein, Punkt, das war's, können Sie diese Haltung akzeptieren?
Ja gut, die Verwesung setzt ein. Also auch mein Leib wird Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das wird bei jeder christlichen Beerdigung gebetet. Das nehme ich schon sehr ernst. Deswegen geht es einfach nicht nur darum, dass sozusagen jetzt der kleine Peter wieder in sein normales Dasein zurückkommt, sondern es ist eine andere Form. Die kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur erhoffen und erbeten, dass es eine Form des Weiterlebens oder des neuen Lebens eigentlich ist. Es ist auch kein Weiterleben. Es ist ein neues Leben, eine neue Schöpfung, von der die Bibel spricht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich erhoffe mir das. Was sage ich zu Menschen, die das nicht glauben können? Kann ich nicht beurteilen. Das steht mir nicht zu, das zu bewerten. Ich denke immer mal wieder an Menschen, die sagen, ich bin Atheist, ich glaube nicht, aber sie stehen am Grab eines verstorbenen Menschen und reden mit ihm. Wo ich mir manchmal denke, vielleicht ist da doch mehr zwischen Himmel und Erde, als Menschen sich erträumen und erdenken.
Bischof Kulgraf, mal kurz zur Begleitung von Sterbenden. Wir steuern mit Blick auf die Pflege auf eine Situation zu, die uns in unserer Generation womöglich beängstigen müsste. Sie haben hier in Mainz noch katholische Altenheime mit Ordensschwestern und mit Gottesdiensten. Ich habe in einem eben solchen katholischen Heim, ich benenne das einfach mal, Maria Rast in Erfurt, ebenso ein menschenwürdiges Sterben erleben dürfen, also nicht ich, sondern Angehörige. Wenn das Renditedenken kapitalistischer Pflegekonzerne sich aber zunehmend durchsetzt, dann hat sich das erledigt. Was dann?
Vielleicht ist die Aufgabe von Kirche heute nicht mehr die Aufgabe, große, gewinnorientierte Krankenhäuser aufrechtzuerhalten. Das haben wir auch in Mainz nicht mehr packen können. Aber Hospiz, Sterbebegleitung, solche Aufgaben. Ich glaube, das ist ein christliches Pfund, mit dem wir wuchern müssen, weil wir Menschen, ob sie glauben oder nicht, damit auch ein menschenwürdiges Sterben ermöglichen. Und diese Häuser sind nicht gewinnorientiert, aber da würde ich sagen, das sind wirklich christliche Kernaufgaben, denen wir uns stellen müssen.
Und Seelsorge muss ja auch nicht immer von Priestern ausgehen.
Nein, viele in den Hospizen sind auch ehrenamtlich Tätige. Ich habe selber im Freundeskreis Menschen, die solche Hospizaufgaben ehrenamtlich gelernt haben, die Ausbildung gemacht haben und sich da sehr engagieren und damit auch selber etwas für ihr Leben gewinnen. Nämlich die Auseinandersetzung damit, wie begleite ich andere, was gebe ich denen mit an Hoffnung, an Begleitung, an Zuwendung. Das hilft auch wieder selber mit der eigenen Endlichkeit auch umzugehen. Ich glaube, dass das ein Geben und Nehmen ist. Also man gibt nicht nur etwas.
Und ich glaube, neben den Hospizen können auch Altenheime Menschen brauchen, die sich, egal ob es einfach nur ein Plausch ist oder seelsorgerliche Begleitung, die sich ehrenamtlich engagieren.
Altenheime, natürlich bleibt das ein wichtiges Feld kirchlicher Arbeit. Aber ich denke auch an unsere Caritas etwa im Bistum Mainz. Wir entwickeln auch andere Formen von Wohnmöglichkeiten alter Menschen, etwa was jenseits der normalen Pflegeheime liegt, zum Beispiel Wohngemeinschaften von alten Menschen, die relativ selbstbestimmt zusammenleben, sich unterstützen. Also der Markt wird auch da.
Da ziehe ich ein.
Da herzliche Einladung. Vielleicht gehen wir da mal gemeinsam hin irgendwann. Ich denke mir schon ab und zu mal, wie gestaltest du dir dein Alter? Willst du irgendwo in einer Dreizimmerwohnung alleine sein, wenn du als Bischof mit 75 in den Ruhestand gehst? Oder wäre so eine Wohngemeinschaft, ein gemeinsames Leben auch mit anderen Menschen, wäre das nicht eine Form, in der du dich eingeben kannst? Also im Grunde auch sehr individuell, was braucht der einzelne Mensch? Der eine braucht Pflege, der andere braucht Zuwendung. Andere bringen sich in solche Wohneinheiten ein, indem sie kochen können, indem sie Dinge tun, die anderen dienen. Also ich glaube, da wird der Markt, wenn ich das mal so sehr ökonomisch sagen darf, viel, viel breiter werden müssen, weil das klassische Pflegeheim wird nicht die einzige Form sein, die Menschen brauchen am Ende.
Peter Kohlgraf, seit gut 6 Jahren Bischof von Mainz und habilitierter römisch-katholischer Theologe im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Bischof Kohlgraf, lassen Sie uns zum Kreuz kommen. Es gibt schlichte, moderne Kreuze ohne Korpus. Es gibt die Darstellung des Leidenden seit dem Hochmittelalter und viele andere Darstellungsweisen mehr. Wie sieht das Kreuz aus, das Ihnen am wichtigsten ist?
In meiner Kapelle habe ich ein Kreuz hängen. Wir haben ein bisschen gesucht im Dommuseum, was für ein Kreuz passt. Es war vor meinem Einzug in dieses Bischofshaus eine Kreuzigungsdarstellung oder ein leidender Christus an der Wand. Der war eher bedrohlich. Es war ein Bronzekorpus, der weder hoffnungsvoll war, noch wirklich leidend, sondern einfach irgendwie furchteinflößend schwer. So. Und wir haben uns jetzt für ein Kreuz entschieden aus dem 16. Jahrhundert, Anfang 16. Jahrhundert aus der Mainzer Gegend. Sehr naturalistisch, also ein wirklich blutender Christus. Ich habe mal gedacht, man kann natürlich mit dem Kreuz auch immer die Hoffnung verbinden, ein auferstandener Christus, einer, der sozusagen schon auferstanden ist und am Kreuz hängt. Ich habe jetzt in meiner Kapelle denjenigen Christus hängen, der wirklich auch noch leidet und blutet. Und ich denke, das passt in die Zeit. Wenn ich ihn anschaue, sehe ich viele Menschen, versuche einfach mir deutlich zu machen, wie viele Menschen dieses Schicksal heute teilen oder wie viel Schicksal dieser Christus auch geteilt hat und teilt mit diesen Menschen, die heute leiden. Er ist ja kein Mensch der Vergangenheit, er ist für mich auch weiterhin derjenige, der Leid mitträgt.
Für gläubige Juden oder Muslime ist das natürlich ausgesprochen herausfordernd anzunehmen, dass jener geheimnisvolle, ganz andere Gott, dass der einen Hinrichtungstod stirbt und dann eben blutet, wie Sie es beschrieben haben. Wie versuchen Sie, in einer vielfältiger werdenden Welt Verständnis für Ihre Position, für diese Darstellungen zu wecken?
Es beginnt ja letztlich schon mit der Geburt Jesu im Stall von Bethlehem. Auch das ist schwer nachzuvollziehen, dass Gott Mensch wird, was wir Christen glauben. Und das ist einfach der spezifisch christliche Glaubensinhalt, der uns tatsächlich von der jüdischen Religion und von der muslimischen Religion auch unterscheidet. Dennoch meine ich, dass wir, zumindest wenn ich auf das Judentum schaue, ich bin jetzt auch nicht der Islamexperte, aber ich denke, auch da gibt es Anknüpfungspunkte, dass wir zumindest im Judentum ja doch auch ein Gottesbild haben, wenn ich in das sogenannte Erste Testament oder Alte Testament schaue, was die jüdische Bibel ist, wo Gott ein Gott ist, der sehr, sehr nah am Leid der Opfer und der Leidenden, der Benachteiligten ist. Das Kreuz ist im Grunde so eine Art Verdichtung dieses Glaubens. Ja, schon Paulus weiß, für Juden ist das Kreuz ein Ärgernis und das bleibt auch ein Ärgernis.
Neben dem theologischen Ärgernis, was Sie benennen, gibt es ja auch noch sozusagen das Kreuz mit dem Potenzial des gesellschaftlichen Ärgernisses. Wie reagieren Sie auf Konfessionsfreie, die meinen, dass sie sich von Kreuzen im öffentlichen Raum gestört fühlen?
Ich fühle mich erstmal gestört von denen. Das gab auch damals einen Konflikt, als es um das Abhängen oder Aufhängen von Kreuzen gab, wo das Kreuz im Grunde als reines Kultursymbol dargestellt wurde. Da bin ich auch ziemlich viel verprügelt worden damals, als ich gesagt habe, wenn das Kreuz am Ende nur noch für eine Kultur steht, für Werte, dann kann ich auch was anderes erfinden als dieses Kreuz. Da ist schon noch mehr hinter. Also manchmal denke ich sogar, dass diejenigen, die sagen, das Kreuz muss weg, weil uns das stört, dass die manchmal mehr von der Provokation dieses Symbols eigentlich verstanden haben, als mancher, der sagt, das muss als Kultursymbol einfach um des lieben Friedens willen da hängen bleiben. Also es fördert die Diskussion und diese Diskussion muss laufen. Was sagt uns so ein Symbol eigentlich für unser Selbstverständnis vom Menschen? Ich bin trotzdem dafür, dass das Kreuz in der Öffentlichkeit bleibt, weil dieses Kreuz uns erinnert auch an die Menschenwürde von Menschen am Rande, von Menschenwürde der Menschen, die leiden, die sterben und dass Menschenwürde nicht an der Leistung von Menschen hängt. Ich glaube, dafür steht für mich auch das Kreuz und das ist mehr als nur einfach Kultur. Da meine ich, gäbe es auch durchaus Anknüpfungspunkte für Menschen, die jetzt den christlichen Glauben gar nicht teilen. Eben in diesem Sinne, hier steht ein Mensch im Mittelpunkt, dem scheinbar alle Würde genommen ist, der aber Würde hat. Und das gilt für alle Menschen, auch gerade für die, die leiden. Und ich meine, dass das einer der Werte auch unserer Gesellschaft ist, dass wir Menschenwürde nicht von Leistung und Gesundheit abhängig machen.
Der Dominikaner Timo Rainer-Peters, Assistent von Johann Baptist Metz an der Uni Münster, der sagte in den 1980er Jahren immer sinngemäß, wir springen viel zu schnell vom Karfreitag, vom Kreuz, von den Leidenden hin zu Ostern. Können Sie diesem Gedankengang was abgewinnen?
Ich erinnere mich noch an einen Unterricht im 6. Schuljahr. Ich habe ja einige Jahre auch hauptberuflich Schulunterricht gegeben. Und da ging es genau um Karfreitag und Ostern. Und dann sagte ein Mädchen, ich erinnere mich noch, also ich weiß gar nicht, warum Jesus sich ja so aufregt. Er weiß doch, dass er in 3 Tagen wieder aufersteht. Ja, so einfach geht es tatsächlich nicht. Also selbst wenn ich, auch für mich, wenn ich erhoffe, selbst wenn ich im Sterben liege, dass ich ins Leben, in ein neues Leben hinübergehe, ist der Tod natürlich nicht lustig. Also insofern ist das Leid von Menschen auch nicht einfach schön zu reden, dadurch, dass am Ende wird alles wieder gut. Leid ist Leid und es gibt ganz, ganz viel großes Leid von Menschen, das ich auch nicht einfach mit ein paar frommen Sätzen wegreden kann. Und ich glaube, auch der Karfreitag nimmt das Leid ernst und dieses Leid gibt es. Ich denke zum Beispiel wirklich an Todesfälle auch, die wirklich schlimm sind. Und da sagen ja auch Menschen, dass es ihnen oft noch mal eine zusätzliche Verletzung zufügt, wenn Freunde vielleicht gut meinen, da irgendwelche nach dem Motto wird alles wieder gut und wart doch ab und die Zeit halt alle Wunden und so weiter. Das sind vielleicht aus der Hilflosigkeit irgendwelche Floskeln. Nein, erstmal ist das Leid wirklich Leid. Und es gibt auch Leid, wo ich erstmal keinen Sinn drin sehe. Und trotzdem hoffe ich auf Ostern. Aber dieses Leid kann ich nicht überspringen. Also wer heute stirbt, wer heute im Krieg im Schützengraben sitzt und dieses Leid erlebt, wer heute mit einer Krebserkrankung unterwegs ist, da muss ich dabei bleiben. Und ich muss wirklich versuchen, vielleicht auch mal das Schweigen auszuhalten, die Ratlosigkeit auszuhalten. Und auch Gott ist nicht für alles erstmal eine passende Antwort. Ich muss auch manchmal schreien dürfen, klagen dürfen und mit den Leidenden mitgehen und darf nicht weglaufen. Trotzdem hoffe ich, dass dieses Leid ein neues Leben erfahren wird, aber das ist nicht einfach dadurch sozusagen weggewischt.
Andersrum, die orthodoxen Kirchen des Ostens, die denken alles von der Auferstehung her, können sie dem auch was abgewinnen?
Dem kann ich auch was abgewinnen, natürlich, weil das Leiden im Letzten auch hoffentlich in ein gutes neues Leben endet. Das ist eine andere Tradition, mit Christus, dem auferstandenen Christus, dem Gekreuzigten umzugehen. Es gibt ja auch aus dem Mittelalter in der westlichen Tradition Kreuzesdarstellungen, die Christus schon als Sieger sozusagen über den Tod darstellen. Und trotzdem hat Christus am Kreuz nicht gejubelt. Er hat nach seinem Vater geschrien. Und ich denke, das sollte man auch ernst nehmen.
Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, wir haben versucht, einen kreuzestheologischen Bogen zu spannen, von Gründonnerstag über Karfreitag bis Ostern, mithin das Zentrum jenes christlichen Glaubens, der dieses Land geprägt hat, mitgeprägt hat und immer noch prägt. Danke, Bischof Kohlgraf, für Ihre Zeit. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen, Herr Mayl.